Herzlich grüß Gott, liebe Hörer. Ich begrüße Sie im Kontrafunk der Stimme der Vernunft aus der Schweiz zu unserer heutigen Ausgabe Der Rechtsstaat. Mein Name ist Michael Moser. Schön, sind Sie dabei. Gibt es einen Klimawandel oder gar einen Zeitenwechsel im Rechtsstaat? Während der Deutsche Bundesgerichtshof zur Haftung von AstraZeneca ein wegweisendes Urteil gefällt hat und damit die Corona-Aufarbeitung auf der Ebene der rechtsprechenden Gewalt Aufwind erhält, lässt das Bundesgericht in Lausanne die hochfliegenden Träume der Gegner einer elektronischen Identität, der EID, wie Wetterballone in zu großer Höhe platzen. Mit 3-2 Stimmen entschied das höchste Gericht der Schweiz gegen eine Wiederholung der Volksabstimmung über ein Gesetz, das an der Urne das Schweizer Stimmvolk nahezu pari teilte. Und wir sind sportlich in dieser Sendung. Vom 15. bis 31. Mai wird die Schweiz zum Zentrum der Eishockeywelt. Nur leider ohne den bisherigen Erfolgstrainer der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft, Patrick Fischer. Die Rechtsanwälte Tobias Ulbrich, Arthur Terekow und Andreas Hohlenstein sind heute meine Gesprächspartner. Das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 9. März 2026 in Sachen AstraZeneca gibt weiter zu reden. Wir haben bereits in unserem Fachmagazin über dieses Urteil ausführlich berichtet und wir wollen heute darüber sprechen, welche Auswirkungen denn dieses doch sehr eindrückliche Urteil des BGH hier auf die Instanzrechtsprechung hat. Und wir sprechen mit einem Kämpfer in der Instanz, unserem Rechtsanwaltskollegen Tobias Ulbrich, Rechtsanwalt in Erkrath, Nordrhein-Westfalen, der republikweit tätig ist in Sachen Impfnebenwirkungen und Impfschäden. Herzlich willkommen im Rechtsstaat.
Ich grüße Sie, Herr Kollege.
Lassen Sie uns einsteigen, vielleicht tatsächlich mit den Auswirkungen dieses Urteils. Ich war selbst bei der Urteilsverkündung in Karlsruhe in der Herrenstraße an diesem 9. März zugegen. Und es ist immer das Schönste, wenn man als Rechtsmittelführer dann zu hören bekommt, auf die Revision der dort klagenden Ärztin wurde also das Urteil des OLG Koblenz aufgehoben. Und der Vorsitzende des 6. Zivilsenates führte es eigentlich sehr, sehr logisch und stringent aus, dass der § 84 Arzneimittelgesetz eine der wesentlichen Anspruchsgrundlagen für die klagenden Parteien ja einen Ausgleich des informationellen Defizits bewirken sollte, denn der geschädigte Patient hat ja keinen Zugriff auf die Daten der Hersteller. Ein Spiegelbild dazu wäre die Waffengleichheit im prozessualen Geschehen. Und wir hatten auch schon mal darüber gesprochen, dass die Impfhersteller sich ja durch ganz namhafte Kanzleien vertreten lassen, für deren Kosten dann wiederum der Steuerzahler aufkommt. Vielleicht steigen wir da mal ein zum Thema Waffengleichheit. Was können Sie unseren Hörern dazu berichten?
Ja, wir haben erstmal die Regelung in den sogenannten APA-Verträgen. Das sind die Rahmenverträge, die die Bundesrepublik Deutschland mit den jeweiligen Impfherstellern geschlossen haben. Diese sehen jedenfalls immer vor, dass für die jeweiligen Impfhersteller, sollte es zu Klagen von Geschädigten kommen, der Staat, also der Steuerzahler, letztendlich die Kosten für den Rechtsstreit, das heißt also Anwaltskosten, Gerichtskosten, gegebenenfalls auch Sachverständigenkosten zu tragen haben wird. Und noch interessanter ist, dass als Auszahlungsstelle dafür eben das Paul-Ehrlich-Institut, das CPAI, das dort angesiedelt ist, benannt worden ist. Also wir haben das Paul-Ehrlich-Institut für Moderna und für BioNTech als entsprechende prüfende und beauftragte Zulassungsbehörde. Gleichzeitig ist es Pharmakovigilanzbehörde, die also die Sicherheit des Stoffs überwachen soll. Gleichzeitig ist es die Behörde, die die Chargen für Comirnaty freigibt. Und gleichzeitig ist es der Prozessfinanzierer der Impfhersteller. Aus diesem Grund hat sich, glaube ich, auch schon aus unserer Warte jedenfalls das Paul-Ehrlich-Institut aus der Position der Neutralität heraus katapultiert, weil sie natürlich insoweit dann Interessenvertreter des Impfherstellers sind, weil es natürlich Aufgabe ist, den Staat diesbezüglich kostenschonend zu vertreten. Das heißt, insoweit auch, jedenfalls nach dem Rahmenvertrag, der mit BioNTech geschlossen ist, da steht es explizit drin, auch entsprechende medizinische Unterstützung zu erteilen, neben der finanziellen Unterstützung.
Ja, das wird auf einen gediegenen Interessenkonflikt hindeuten. Die Kanzleien, die die Impfstoffhersteller vertreten, sind ja auch groß und namhaft. Aus einem Vorgespräch in einer anderen Sendung weiß ich, dass wir sprachen über einen Anwaltswechsel von CMS zu Biden Case. Und jetzt hatten Sie mir berichtet, dass ein erneuter Kanzleiwechsel stattfand zu Clifford Chance. Was hat es denn mit diesem Anwaltswechsel auf sich?
Ja, in der Tat, wir hatten zunächst einmal CMS Hasch-Sigel bis August 2023 in den BioNTech-Verfahren als Prozessbevollmächtigte. Dann meldete sich die White & Case LLP mit Sitz in New York und Zweigniederlassung in Frankfurt, ohne zunächst einmal Berufsausübungsgesellschaft nach deutschem Recht zu sein, bis Mai 2024 für BioNTech. Und anschließend ab November 2025 wurde es dann Clifford Chance. Und bei White & Case ist eben sehr markant sichtbar, dass zuvor dort einmal Herr Buschmann, also der frühere Justizminister, dort tätig gewesen ist und nun wieder ab November 2050 dort Partner dieser Gesellschaft ist. Wenn man entsprechend der Berichterstattung von Multipolar folgt, dass also ein achtstelliger Betrag auch an diese Kanzlei geflossen sein dürfte, dann hat das insofern eben schon Geschmäckle, als ein Zusammenhang zwischen der Wiederrückkehr und der Partnerschaft von Herrn Buschmann und der Zahlung der Steuergelder eine Rolle gespielt haben könnte.
Es gibt ja auch noch eine berufsrechtlich interessante Kooperation, denn es gibt ja eine Pfizer Legal Alliance. Was hat es denn damit auf sich?
Es ist ein Zusammenschluss von vielen US-amerikanischen und angloamerikanischen Kanzleien, die bei der Pfizer Legal Alliance quasi mit Jahresbudgets eingekauft worden sind mit bestimmten Aufgaben, die sie eben für den Konzern wahrnehmen und dort einen Informationsaustausch und eine Informationsplattform betreiben. Das heißt also, eine der Kanzleien führt dann beispielsweise die Marketingverfahren und die Marketingstrategien durch. Die andere Kanzlei ist dann eben mit der Abwehr von Schadenersatzklagen beschäftigt und so weiter. So sind die ganzen Gebiete dort recht arbeitsteilig aufgeteilt und letztendlich durch diese Pfizer Legal Alliance, so jedenfalls meine persönliche Beurteilung, wird letztendlich ein Konglomerat an Großkanzleien zur verlängerten Werkbank- und Rechtsabteilung des Konzerns. Und das dürfte auch mit unserem deutschen Rechtsverständnis für die Unabhängigkeit der Organe der Rechtspflege problematisch sein.
Sie hatten auch schon berichtet von erheblichen Schwierigkeiten bei den Land- und Obergerichten, was die Durchsetzung der Auskunftsansprüche nach 84a AMG anbelangt. Hat diese Entscheidung des Bundesgerichtshofs tatsächlich jetzt Auswirkungen in der Instanz? Und wenn ja, von welchen Auswirkungen können Sie berichten?
Diese Entscheidung hat signifikante Auswirkungen auf die Rechtsprechung aller Instanzengerichte. Das lässt sich eben sehr, sehr deutlich und markant auch erkennen. Insbesondere das Oberlandesgericht, das ursprünglich die Entscheidung aus Koblenz erlassen hat, die den Gegenstand der Betrachtung gebildet hat, war bereits wieder Gegenstand von mündlichen Verhandlungen mit den Herstellern Moderna und BioNTech. Und auch das Oberlandesgericht Koblenz hat es sich zu Herzen genommen. Und der erkennende Senat hat auch eingeräumt, dass er die Anforderungen insoweit eben auch an die Darlegungslast, aber auch die Anforderungen auf bestimmte Tatbestandsmerkmale überspannt habe. Was ich insofern groß fand, dass der Vorsitzende das eben auch freimütig einräumte. Das Ergebnis der ersten Verhandlungsrunde, wo wir drei Verfahren vertreten haben, war, dass voraussichtlich am heutigen Tag, ich habe die Urteile leider noch nicht vorliegen, sonst hätte ich davon berichten können, Teilurteile durch das Oberlandesgericht Koblenz avisiert worden waren. Das wäre dann insofern eine Abkehr der bisherigen Abweisungspraxis, nämlich aufgrund eines antizipierten positiven Nutzen-Risiko-Verhältnisses die Klagen bisher abzuweisen und dann zunächst einmal abzuwarten, was aus den Auskunftsansprüchen dann im Rahmen der Vollstreckung an Auskunft erteilt wird. Das Oberlandesgericht Koblenz möchte dieses Verfahren auch selbst führen, möchte auch selber die Ergebnisse der Auskunft bei sich haben und dann entscheiden, wie es im Rahmen der Beweisaufnahme beim Oberlandesgericht Koblenz weitergeht. Wir hatten dann ein Urteil des Landgerichts Aurich, das direkt eine Umsetzung des Urteils des BGH durchgeführt hat, obgleich die mündliche Verhandlung noch vor dem BGH-Urteil lag und hat vollumfänglich unseren Auskunftsanspruch durchgehen lassen, mit all den vielen Unterpunkten, die wir entsprechend als Auskunft geltend gemacht hatten. Dann hatten wir im Anschluss daran auch eine entsprechende mündliche Verhandlung beim Oberlandesgericht in Brandenburg, an der ich persönlich teilnahm. Das Oberlandesgericht Brandenburg hat es sich nicht zu Herzen genommen, insbesondere die Angaben des Bundesgerichtshofs dazu, dass im Rahmen eben eines nicht ausreichenden Vortrages zur Kausalität, also dem Zusammenhang zwischen Impfung und Schaden, das bedeutet im Arzneimittelrecht, dass wir nur vortragen müssen, dass der Stoff grundsätzlich geeignet ist, diesen gesundheitlichen Schaden zu verursachen. Und dann greift insoweit die Beweisvermutung. Und hier hat das Oberlandesgericht Brandenburg die Auffassung vertreten, dass auch ohne Einholung der Auskunft die Klagen insoweit wegen eines Kausalitätsmangels abzuweisen sei. Das wurde dann kurz darauf auch vom Oberlandesgericht in Hamm kritisiert, wo wir letzte Woche Mittwoch ein Verfahren hatten. Und das Oberlandesgericht Hamm hat die Auffassung vertreten, dass offensichtlich das Oberlandesgericht Brandenburg nicht das Urteil des Bundesgerichtshofs in Bezug auf die Kausalität und die Anforderung der vorausgehenden Auskunftserteilung hinreichend gut gelesen habe. Jedenfalls sei das Oberlandesgericht Hamm als zentrales Berufungsgericht hier in Nordrhein-Westfalen, das muss ich noch dazu sagen, dort sind über 250 Verfahren derzeit bei uns, die noch zu führen sein werden, der Auffassung, das aufzuheben und zurückzuverweisen ist, weil letztendlich die Anforderung sowohl an die Darlegungslast, aber auch die bestimmte Verzahnung zwischen dem Auskunftsanspruch und dem Hauptanspruch nicht korrekt gesehen worden sei. Und das Oberlandesgericht Hamm eben keine Tatsacheninstanz ist, die all diese Grundlagenbewertungen zunächst einmal selbst vornehmen wolle, sondern das möge das Ausgangsgericht, nämlich hier in diesem Fall eben das Landgericht Arnsberg, vornehmen.
Dieser Rückenwind, der sich jetzt dadurch ergibt, der sehr wohltuend spürbar ist, wie Sie berichten, mit Ausnahme des OLG Brandenburg, scheinen alle Gerichte jetzt dem BGH zu folgen. Welche Auswirkungen hat denn der jetzt auf die Rechtssuchenden, auf die Impfgeschädigten? Und lassen Sie uns da vielleicht eine ganz kurze Unterscheidung machen zwischen denen, die bereits Ansprüche geltend gemacht haben und jenen, die noch abgewartet haben, im Hinblick auch auf Verjährungsfristen?
Ja, diejenigen, die jetzt relativ späte Entscheidungen erfahren, kommen natürlich in den Genuss, tatsächlich auch dieses Urteil des Bundesgerichtshofs in Umsetzung zu sehen, während diejenigen, die bereits letztendlich eine abweisende Entscheidung kassiert haben, 95% der Urteile nach meinem Dafürhalten wegen eines angenommenen positiven Nutzen-Risiko-Verhältnisses ohne Beweisaufnahme. Ja, die gucken jetzt relativ traurig aus der Wäsche, weil sie sehen, dass sich der Wind gedreht hat und sie stehen schon bereits mit endgültig abgewiesenen Klagen da. Dann haben wir diejenigen, die jetzt also noch laufende Verfahren haben, die können sich insoweit freuen, als dass jedenfalls die Hoffnung besteht, dass der Auskunftsanspruch zunächst einmal durchgeht. Wir haben noch die Hoffnung, dass es einen weiteren Gesichtspunkt gibt, der bisher übersehen worden ist. Denn wir sehen in dem Auskunftsanspruch zugleich die Verletzung der sekundären Darlegungsobliegenheit. Ich erkläre auch gerne, was das ist für die Zuhörer. Es ist so im Zivilprozessrecht, dass derjenige, der von der Sphäre des Herstellers nichts wissen kann. Also wie ist es hergestellt worden? Was haben die für Informationen in der Auswertung von den vielen geschädigten Meldungen über das Paul-Ehrlich-Institut erfahren? Welche gesundheitlichen Schäden pro Charge haben sie festgestellt? All diese Erkenntnisse hat ja der Geschädigte selbst nicht. Und da wäre auch völlig unabhängig davon, ob jetzt ein § 84a, also dieser Auskunftsanspruch bestehen würde, auch eine entsprechende Aufklärungspflicht des Herstellers gegeben. Nun ist es so, dass derjenige, der sich dieser Auskunft und dieser Aufklärung verweigert, typischerweise zivilprozessual sanktioniert wird. Also wenn derjenige, der auskunftspflichtig ist, sagt, nein, ich erteile keine Auskunft, das können wir sehr, sehr schön plastisch sehen, an dem Urteil des gleichen Senats, nämlich auch Herr Seiters damals im Abgasskandal, da ging es eben darum zu erklären, dass der Hersteller erklärt, warum ist das Fahrzeug auf der Straße dreckig und warum ist es auf dem Prüfstand sauber. Und wenn eben zur illegalen Abschaltvorrichtung, die die dortigen Geschädigten vorgetragen haben, vom Hersteller nichts erklärt wird, dann wurden sie verurteilt wegen vorsätzlich sittenwidriger Schädigung, nämlich weil dann diese Tatbestandsmerkmale zivilprozessual als zugestanden anzusehen waren. Das heißt, die Urteile sind zivilprozessual entstanden und nicht, weil es tatsächlich so ist, es ist eine zivilprozessuale Sanktion gegen denjenigen, der keine Auskunft erteilt. Deshalb freut mich es auch so ungemein, dass der BGH so großen Wert eben aus dieser Auskunftspflicht gelegt hat, weil meine Prognose ist, weil weder das Paul-Ehrlich-Institut noch der Hersteller bisher die entsprechenden Auskünfte erteilt hat. Es gibt ja eine Vielzahl von Klagen gegen das Paul-Ehrlich-Institut, sowohl eben nach Informationsfreiheitsgesetz als auch von entsprechenden Journalisten, die versuchen, dort die erforderlichen Informationen zu erhalten. Und das Paul-Ehrlich-Institut bunkert auf allen Ebenen. Es rückt diese Informationen einfach nicht heraus. Und das liegt wahrscheinlich eben an der Doppelrolle, dass eben im Rahmen der Prozessfinanzierung diese laufenden Zivilprozesse nicht gefährdet werden sollen.
Wie verhält es sich mit Impfgeschädigten, die bisher noch nicht gerichtlich vorgegangen sind gegen die Hersteller?
Wir vertreten die Auffassung, dass die Kenntnis vom Schaden und Schädiger dafür maßgeblich ist, so wie es das Gesetz vorschreibt, dass der Verjährungsbeginn damit festgestellt wird. Das ist bei den meisten tatsächlich immer das Jahr, in dem tatsächlich verimpft worden ist, weil viele der gesundheitlichen Schäden zeitnah nach den Impfungen tatsächlich zu verzeichnen gewesen waren. Das trifft möglicherweise auf gesundheitliche Schäden dann nicht zu, die erst später eingetreten sind, oder auch auf Konstellationen, wo sich die Kausalität erst später herausstellt. Aber im Großen und Ganzen heißt es, die Ansprüche aus 2021 sind zum 31.12.2024 gegenüber den Herstellern verjährt und die aus 2022 dann in Folge richtig am 31.12.2025. Und wir haben keine Verfahren, in denen Impfungen aus 2023 schadensursächlich behauptet werden von Mandanten, sodass letztendlich mit den aktuell laufenden noch 800 circa Zivilverfahren in Deutschland damit sozusagen ein Abschluss gegenüber dem Hersteller zu finden sein dürfte. Das heißt nicht, dass nicht andere Ansprüche gegeben sind, insbesondere Ansprüche gegen die Stufenbeauftragten, Qualitätsmanager, entsprechende Produktionsleiter, die namentlich noch gar nicht bekannt sind, wo also der Schädiger einzeln noch gar nicht bekannt ist. Das prüfen wir gerade sehr sorgfältig, ob da weitergehende Ansprüche denkbar sind.
Herr Kollege Ulbrich, ich danke Ihnen für diesen sehr ausführlichen Bericht und wünsche für Ihr Wirken im Rechtsstaat den bestmöglichen Erfolg. Vielen Dank.
Herzlichen Dank.
Die EID, die elektronische Identifikation, der Ersatz für das Ausweisdokument in elektronischer Weise, gibt zu reden in der Schweiz. Und die Abstimmung dazu am 28. September 2025, eine Volksabstimmung, die fiel verdammt knapp aus. 50,39% Ja-Stimmen gegen 49,61% Nein-Stimmen. Ungefähr 20.000 Stimmen gaben den Ausschlag. Heute sprechen wir mit einem der Prozessvertreter des Komitees der EID-Kritiker, mit meinem Kollegen Arthur Terekow in Regensdorf bei Zürich. Lieber Arthur, herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung.
Lass uns kurz für die Zuhörer aus Österreich und Deutschland, die das EID-Gesetz nicht von der Nähe kennen, kurz besprechen. Was hat es mit diesem EID-Gesetz auf sich? Was wird dadurch geregelt? Was ändert sich dadurch für den Schweizer Bürger?
Ja, also wie du bereits korrekt ausgeführt hast, ist das EID-Gesetz die Grundlage für die Einführung der elektronischen ID, eines digitalen Ausweises, womit man sich dann im Internet identifizieren kann. Und während bereits 2021, selbst in Überwachungs-Covid-Zeiten, das Schweizer Stimmvolk mit etwa einer Zweidrittelmehrheit fast das erste EID-Gesetz abgelehnt hat, dort wäre nämlich die EID von Privaten herausgegeben worden, handelt es sich nun um eine staatliche Lösung und die hat nun eine hauchdünne Mehrheit gefunden. Und gegen dieses Gesetz wurden von verschiedener Seite, es gab auch mehrere Referendumskomitees, wovon ich eines dann vor Bundesgericht vertreten habe, aber da wurden verschiedene Bedenken aufgebracht. Einerseits Datenschutzbedenken, weil es sich eben um eine staatliche Lösung handelt. Man kann natürlich dann immer staatlicherseits auch die Macht missbrauchen und insbesondere ist eine App der Eidgenossenschaft vorgesehen und keine Open-Source-Lösung. Einerseits kamen dann Datenschutzbedenken und andererseits natürlich auch generelle Überwachungsbedenken, weil die EID gilt als gleichwertig wie der amtliche Ausweis, aber der amtliche Ausweis gilt dann nur dann als gleichwertig, wenn man persönlich erscheint. Und Markus Zollinger, Anwalt und Aktuar des Referendumskomitees Maßvoll, hat hierzu ja in der Arena im Schweizer Fernsehen ja dann zu Recht die Frage gestellt, ja und wie wollen Sie jetzt etwa bei Netflix persönlich erscheinen? Und das ist dann natürlich irgendwie ein klarer Vorwand, ja, man will vor Gewaltdarstellungen schützen oder dass irgendwie Zwölfjährige sich auf Pornhub umtreiben oder auf sonst irgendwelchen schlüpfrigen Websites, die jetzt aus Gründen des Jugendschutzes gesperrt sein sollten. Klammer, kann man natürlich alles mit VPN umgehen. Eben, das sind so die Hauptkritikpunkte, Datenschutz und Überwachungsstaat und regelmäßig wieder mal die hehren Ziele, die den Vorhof zur Hölle darstellen.
Erstaunlich in dem Zusammenhang, weil die Argumente klingen ja sehr, sehr ähnlich, wie wir sie von der EU-Kommission hören, weil man dort ja auch versucht, die EID-Pflicht, die Klarnamenpflicht durchzusetzen. Eine Frage am Rande, ist die Schweiz so eine Art Musterknabe, die europäischer Legislatur in dem Fall schon vorauseilt?
Also es war interessant, gerade am Freitag vor der öffentlichen Beratung, die dann ja am darauffolgenden Dienstag am Bundesgericht stattgefunden hat, kam ja in Watson ein Artikel, eben fehlende Kompatibilität zur EU-Lösung, wo ich dann gelesen habe, okay, also in der EU denkt man eigentlich über eine Open-Source-Möglichkeit nach, offene Quellcodes und so und in der Schweiz Geheimniskrämerei und natürlich eine zentrale Lösung, die dann auch zu weiteren Überwachungsmaßnahmen sicher eingesetzt werden könnte. Also da habe ich mich tatsächlich gefragt, was da eigentlich der Sinn dahinter sein soll, ob das einfach Inkompetenz ist oder ob man da den mustergültigen, vorauseilenden Gehorsam beübt, den man teils ja auch gegenüber der EU hat.
Kurz vor der Abstimmung gab es eine große Berichterstattung in den Medien, ich glaube zunächst bei der NZZ, dass aufgekommen ist, dass die Swisscom, aber auch zwei privatrechtliche Unternehmungen, einmal glaube ich Tamedia und einmal Rinier Verlag, doch erhebliche Summen gespendet haben für das EID-Komitee, also für die Werbung, für die Ja-Stimmen zur EID. Das gab dann den Ausschlag für eure Stimmrechtsbeschwerde, die dann letztlich, der nicht abgeholfen wurde, auf kantonaler Ebene, die letztlich vor dem Bundesgericht landete. Bei dem knappen Stimmergebnis, wie habt ihr argumentiert, dass ja diese Zuwendungen, diese Spenden Auswirkungen hatten auf das Abstimmungsergebnis?
Also letztlich waren es zwei Argumentationspfeiler bei der Swisscom als mehrheitlich staatlich beherrschtes Telekommunikationsunternehmen. War die Argumentationslinie relativ klar, eben die staatliche Mehrheitsbeherrschung auf Ebene Aktienkapital wie auch Verwaltungsrat führt natürlich faktisch zur Umgehung des Verbots staatlicher Kampagnenfinanzierung. Öffentliche Unternehmen müssen sich neutral verhalten und die Spende von 32.000 Franken war unzulässig und konnte entscheidende Auswirkungen auf das Abstimmungsresultat haben, unter anderem natürlich aufgrund der Anzahl Personen, die man durch Werbung für 32.000 Franken erreichen kann. Wir haben da unter anderem Vergleiche natürlich gemacht, wie viel irgendwie Plakate an häufig frequentierten Straßen im urbanen Milieu angesehen werden und dass es damit jedenfalls im Bereich des Möglichen liegt, dass bereits eine Summe von 32.000 Franken einen entscheidenden Einfluss gehabt haben könnte bei einem derart knappen Abstimmungsresultat. Und bei Ringier und Takes Group, ich meine, das sind private Medienverlage, die haben rund 170.000 Franken zur Verfügung gestellt in Form von kostenlosem Media Space, also nicht eine Geldzahlung, sondern eben Gratiswerbung im Online- und Printbereich. Und da haben wir natürlich gesagt, die Summe ist viel größer, kann sowieso einen entscheidenden Einfluss gehabt haben. Aber natürlich sind Private grundsätzlich frei in der Kampagnenfinanzierung. Doch die Zuwendungen wurden bewusst verspätet gemeldet. Und man hat sie bereits irgendwie Ende August gewährt, hätte sie sicher spätestens je nach Verlag am 5. oder 10. September melden müssen, hat sie dann aber bewusst erst, als die meisten Leute schon brieflich abgestimmt haben, etwa 90% aufwärts, dann am Mittwoch und Freitag vor dem Abstimmungssonntag, als man eigentlich gar nicht mehr wirklich brieflich abstimmen konnte, dann im EFK-Register, Politikfinanzierungsregister der eidgenössischen Finanzkontrolle, publiziert. Und ich meine, diese bewusste Verletzung der Politikfinanzierungsvorgaben, die das Bundesgericht dann auch festgestellt hat, haben wir zum Anlass genommen und gesagt, ja, auch das muss zur Aufhebung der Abstimmung führen, hat das Bundesgericht dann anders gesehen, weil es mit den Privaten ohnehin großzügiger war als mit der Swisscom. Hinweisen kann ich indes darauf, dass diesbezüglich noch eine Strafanzeige läuft wegen der Übertretung der BPR-Vorschriften über die Politikfinanzierung. Und ich meine, bei der Strafanzeige, nachdem das Bundesgericht auch gesagt hat, es ist zu spät, kann es eigentlich nur noch gut kommen, nur führt das halt eben nicht zur Aufhebung der Abstimmung, wie wir jetzt ja seit der öffentlichen Beratung von letzter Woche wissen.
In der Schweiz gibt es kein Verfassungsgericht, sondern es gibt dort das Bundesgericht als oberste rechtliche Instanz. Und das Gericht ist besetzt mit 5 Bundesrichtern. Wie war die Stimmung in der Verhandlung und wie zeichnete sich denn da das Meinungsbild der 5 Richter ab?
Es war ein eigentlicher Überraschungsentscheid in der Begründung, nicht im Ergebnis. Ich meine, dass die Abstimmung aufgehoben würde, das Resultat war verdammt knapp, wie du richtig ausführst, aber es wäre in der gesamten Geschichte der Schweiz seit 1848 erst die zweite Abstimmung auf gesamtschweizerischer Ebene, wäre es das zweite Mal gewesen in über 175 Jahren. Also von daher musste man natürlich schon damit rechnen, dass die Abstimmung nicht aufgehoben wird, auch wenn unsere Argumente sehr gut waren und ich daran weiterhin festhalte. Aber jetzt einfach mit diesem rein rechtshistorischen Abriss saß man da natürlich im Gerichtssaal und hat gedacht, ja gut, diskutieren Sie über die Swisscom Ringier Takes Group. Und dann musste man sich die Augen reiben, dass 2 von 3 Stunden die erste öffentlich-rechtliche Abteilung über eine Frist diskutiert hat. Und das ist die sehr kurze Frist von Artikel 77 Absatz 2 BPR-Bundesgesetz über die politischen Rechte. Das hat eigentlich alle Anwesenden erstaunt, Gegenpartei wie auch insbesondere die Medienschaffenden. Und da hat man dann wirklich gesagt, dieses ohnehin schon sehr kurze, 3-tägige Frist, gemäß Gesetzeswortlaut einzureichen, seit der Entdeckung des Beschwerdegrundes, da stellt man eigentlich in der Praxis oder stellte bislang in der Praxis immer auf einen durchschnittlichen Stimmbürger ab. Und jetzt hat dann das Bundesgericht gesagt, ja, die NZZ-Berichterstattung und auch alle anderen Schweizer Medien, die das dann aufgegriffen haben, das war nicht fristauslösend, weil theoretisch hätte man das schon viel früher online in diesem Register finden können, nämlich bereits Ende August und nicht erst am 21. September in der Sonntagspresse eine Woche vor der Abstimmung. Nur eben, der durchschnittliche Stimmberechtigte kennt dieses IFK-Politikfinanzierungsregister nicht. Die Politikfinanzierungsvorschriften sind ohnehin erst rund 3 Jahre alt in der Schweiz, also so lange existiert das Register auch noch gar nicht. Selbst viele meiner nicht im öffentlichen Recht tätigen Anwaltskolleginnen und Anwaltskollegen kennen dieses Register ebenso wenig und auch ein Bundesrichter in der Minderheit hat gesagt, er hatte also Mühe, sich durch dieses Register durchzuklicken und die Information zu finden und dann auch richtig einzuordnen. Das heißt, der 3-2-Entscheid drehte dann um die Frage, wurde in Bezug auf die Swisscom die Beschwerde überhaupt rechtzeitig erhoben? Und 3 Bundesrichter sagten dann, nein, das war verspätet, die NZZ ist gar nicht fristauslösend, wo kämen wir denn hin? Ja, ich meine, vielleicht könnte ja auch, hat ein Bundesrichter in französischer Sprache gesagt, ja, man kann dann auch sagen, der Walliser Bote oder irgendwie die Lokalzeitung von Niederbipp sei fristauslösend. Das ist natürlich ein völliges ad absurdum Argument, aber so wurde dann argumentiert, als es um das fristauslösende Moment ging. Und letztlich hat das Bundesgericht meines Erachtens in freier Rechtsfindung eine neue Frist erfunden, denn der durchschnittliche Stimmberechtigte kennt dieses IFK-Register nicht und man weicht von der etablierten bisherigen Rechtsprechung ab, wonach es eben auf den durchschnittlichen Stimmberechtigten ankommt. Der durchschnittliche Stimmberechtigte ist natürlich nicht einfach ein fauler Couch-Potato, der nicht an die Urne geht, sondern eben jemand, der 4-mal pro Jahr die Stimmunterlagen aufmerksam liest und dann seine Meinung abgibt, aber eben nicht mehr und nicht weniger. Das setzt eigentlich keine aktive politische Tätigkeit voraus und auch nicht ein aktives Suchen auf allen möglichen amtlichen Websites, ob da irgendein Mangel sein könnte. Man muss ja grundsätzlich nicht mit Mängeln im Abstimmungsverfahren rechnen, die durch öffentliche Unternehmen geschaffen wurden. Aber dennoch, die 3-2-Mehrheit, interessanterweise politisch breit aufgestellt aus SVP, FDP und Grüne, setzte sich durch gegen die Minderheit der 2 Bundesrichter der grünliberalen Partei und der SP, also der Sozialdemokraten. Das hat mich erstaunt, insbesondere auch materiell, als die beiden Minderheitsbundesrichter sehr deutlich kritisiert haben, dass die Swisscom sich nicht hätte einmischen dürfen in den Abstimmungskampf, dass die Spende ihrer Meinung nach absolut verboten war. Ein Bundesrichter sagte sogar, eigentlich hätte der Bundesrat aufsichtsrechtlich eingreifen müssen, um diese Zahlung zurückzufordern. Was natürlich nicht passiert ist. Also ich meine, das waren deutliche Worte auch in der Sache. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, ging es da einfach darum zu sagen, Politikfinanzierung hat ohnehin keine Auswirkungen auf das Abstimmungsresultat? So hat der SVP-Richter argumentiert. Und es ist nichts Neues, dass gerade diese Partei von Politikfinanzierungstransparenz ohnehin wenig hält. Und dass man dann einfach sagen wollte, ja, die Frist muss bewusst so kurz bemessen sein, dass man eben Politikfinanzierung gar nicht vernünftigerweise mehr zum Gegenstand einer Abstimmungsbeschwerde machen kann? Oder ging es darum, der Swisscom-Diskussion aus dem Weg zu gehen, weil man da vielleicht einen unliebsamen Entscheid hätte fällen müssen, wenn man nicht mit einer 3-2-Mehrheit sich durchgesetzt hätte, bereits auf einer überspitzt formalistischen Ebene?
Ja, es bleibt zumindest ein Gu zurück, weil du hast richtig darauf hingewiesen, dieser Artikel 77 Absatz 2 BRP, der die Frist regelt, und du hast auch richtig zitiert, innerhalb 3 Tagen seit der Entdeckung des Beschwerdegrundes. Und die Argumentation des Bundesgerichts jetzt erinnert mich an eine Parallele zwischen dem Tatbestandsmerkmal der Kenntnis und der fahrlässigen Unkenntnis, also kennen und kennen müssen, sodass das Bundesgericht jetzt sagt, ja, man hätte es entdecken können, was aber eine noch niedrigere Fahrlässigkeitsschwelle wäre. Deswegen hat Nicolas Rimoldi, der Präsident von Maßvoll, einem der Beschwerdeführer, auch von Justizbeschiss mit rückwirkender Fristregelung gesprochen. Ich glaube, das deckt sich ein bisschen so mit dem Sensus, den ich bei dir jetzt rausgehört habe.
Ja, also Die beiden Minderheitsbundesrichter haben in der zweiten Diskussionsrunde sehr dafür gekämpft und haben gesagt, hey, ihr führt hier gerade eine neue Frist ein und wenn ihr das wollt, gibt es auch den Vertrauensschutz. Bislang ging man immer davon aus, fahrlässige Unkenntnis kannten wir auch bislang. Also es ging immer darum, ab Entdeckung, wie sie für den durchschnittlich Stimmberechtigten zumutbar gewesen wäre. Also eine gewisse Informationspflicht hat man den Stimmberechtigten schon immer auferlegt, aber natürlich nicht einfach die Konsultation jedes möglichen Registers, sondern halt einfach sich informieren über die gängigen Quellen. Natürlich, die beiden Minderheitsbundesrichter haben dann gerade gesagt, durch die faktische Neueinführung einer Frist- und einer Online-Konsultationspflicht, Klammer, wir haben selbstverständlich auch ältere Stimmberechtigte, die stimmen überdurchschnittlich häufig ab gegenüber den Leuten aus meiner Generation, was ich bedauere, Klammer zu. Ich meine, es ist einfach völlig absurd, oder? Und auf diese Absurdität hat die Minderheit deutlich darauf hingewiesen und hat gesagt, wenn schon, könnt ihr das nur pro futuro einführen und müsst jetzt aufgrund der Voraussetzungen, die das Bundesgericht selbst entwickelt an Praxisänderungen, natürlich jetzt immerhin diesen Fall noch materiell behandeln und erst in Zukunft könnt ihr dann die strengeren Fristvoraussetzungen anwenden, wenn ihr die schon einführen wollt. Und die Mehrheit hat dann gesagt, nein, das interessiert uns nicht, das ist gar keine Praxisänderung. Also fühlen wir uns auch nicht an die Voraussetzungen zur Praxisänderung gebunden. Und ich meine, also das ist absolut grotesk, also dem kann ich nichts abgewinnen. Das ist richterlicher Dezisionismus in Reinkultur.
Arthur, das war ein wunderbarer Schlusssatz und wir bleiben an diesem Thema dran. Ich danke dir für heute, für den sehr ausführlichen und engagierten Bericht. Danke dir.
Danke auch dir fürs Interesse.
Zu reden gibt der Fischer und sein Henker. Eine Geschichte von Vertrauen, Verrat und kollektiver Hysterie, die uns die Steilvorlage gibt, die unser Kollege Philipp Gut in der Weltwoche recherchiert und veröffentlicht hatte. Dahinter steckt eine Affäre um eine längst juristisch erledigte Geschichte. Der ehemalige Nationaltrainer der schweizerischen Eishockeymannschaft, Patrick Fischer, hatte sich einem Journalisten anvertraut. Die Rede ist davon, dass er mit dem der Schweiz bekannten Pascal Schmitz vom SRF ein Gespräch geführt hat und in diesem von ihm vertraulich empfundenen Gespräch sich offenbart hatte, dass er seinerzeit bei den Olympischen Spielen in Peking ein gefälschtes Covid-Zertifikat verwendet habe. Wir wissen aus den Recherchen, dass diese Sache strafrechtlich gebüßt ist. Also insofern erledigt ist. Gleichwohl hat sich eine große mediale Empörung aufgetan und die ist für uns Anlass, mal mit einem Fachmann aus der Schweiz zu sprechen, der auch noch die strafrechtlichen Hintergründe recherchiert hat. Wir sprechen mit unserem Kollegen Rechtsanwalt Andreas Hohlenstein aus Aarau. Herzlich willkommen im Rechtsstaat auf Kontrafunk.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Wenn ich mir vorstelle, die Situation, in der sich Patrick Fischer befunden haben mag, kurz vor der im eigenen Land stattfindenden Weltmeisterschaft im Eishockey, wenn ich richtig orientiert bin, etwa in 2 Wochen beginnt diese Weltmeisterschaft und er wollte seine Laufbahn krönen mit diesem Turnier. Ja, da stolpert er während der Drehaufnahmen für ein Porträt, das der SRF über ihn anfertigt, über eine Vertraulichkeit, über eine Indiskretion. Er plaudert aus dem Nähkästchen in vertrauter Atmosphäre und erzählt dem Journalisten Pascal Schmitz, ja, stell dir vor, und da in Peking lief das so und so und da hatte ich mir ein Covid-Zertifikat gebastelt, was dann dazu führte, dass nach eigenen Angaben Herr Schmitz petzen ging bei seiner Chefredaktion und man dort gesagt hätte, das öffentliche Interesse sei so dramatisch groß, dass man das unbedingt berichten müsse. Was dann dazu führte, dass das Präsidium des Schweizer Eishockeyverbandes ihm erst Rückendeckung gab und sagte, das ist juristisch schon erledigt, ihn aber letztlich dann doch unter dem medialen Druck vor die Tür setzte. Und die erste Frage, die sich mir stellt, wenn ich einem Journalisten ein Wort anvertraue und davon ausgehe, dass das nicht zur Veröffentlichung gedacht ist, darf der Journalist das dann dennoch veröffentlichen? Macht er sich eventuell strafbar? Da gibt es ja etwas mit dem nicht vertraulich gesprochenen Wort.
Ja, also das ist die Diskussion von Off-the-Record-Gesprächen. Das ist jetzt ein bisschen das Thema. Grundsätzlich ist das Setting zu beachten, also es ging um ein Porträt und Pascal Schmitz ist da nie aufgefallen als Investigativjournalist. Und natürlich kann man sich jetzt fragen, was wiegt da schwerer? Also ist ein öffentliches Interesse da, das zu erfahren? Oder ist eben das Interesse von Patrick Fischer, dem Trainer, höher zu gewichten, dass das die Öffentlichkeit nicht erfährt? Da gibt es unterschiedliche Meinungen. Soweit ich informiert bin, hat sich zum Beispiel die Geschäftsführerin des Schweizer Presserats, Ursina Wey, dagegen ausgesprochen, weil es sich um eine abgeschlossene Sache handelte, keine Personen zu Schaden gekommen sind und der Vorfall auch einige Zeit zurückliegt. Seitens der Chefredaktion wurde geäußert, ein öffentliches Interesse sei ja da, weil die Medien berichtet hätten so ausführlich darüber. Das ist natürlich ein bisschen ein Zirkelschluss, weil da könnte ich über alle möglichen persönlichen Dinge berichten und dann sagen, wenn die Medien das aufnehmen, ein öffentliches Interesse war da. Das geht so natürlich nicht. Aber hier gibt es unterschiedliche Auffassungen und ich möchte hier vielleicht auch noch sagen, man versucht das immer übers Recht zu brechen, aber auch nicht alles, was legal ist, ist legitim, ist ein bisschen wie bei den Steuern. Es gibt da legale Mittel, Steuern zu vermeiden, aber es ist vielleicht nicht so schön, wenn man es macht. Und hier ist das möglicherweise auch der Fall. Also es wurde in einem ganz anderen Setting diese Äußerung gemacht und die wurde nachher verwendet. Er wurde eigentlich da öffentlich verurteilt noch einmal und auch bestraft. Also man könnte auch sagen, geteert und gefedert, obwohl diese Sache abgeschlossen war. Er hat die Strafe auch bezahlt und damit wäre eigentlich strafrechtlich gesehen sein Verhalten auch gesühnt. Also es geht ja auch darum, wenn eine Strafe ausgefällt wird, dann kann man sagen, gut, wenn man die bezahlt hat, dann ist das gesühnt und dann hat man seine Schuldigkeit getan. Und hier wurde dann das aber eben wieder aufgekocht und das ist eigentlich schade. Also über die Zulässigkeit gibt es verschiedene Ansichten, aber soweit keine Aufnahmen ohne Einwilligung oder so gemacht worden sind, ist hier halt auch strafrechtlich nicht viel zu machen.
Das ist der entscheidende Unterschied und das erinnert mich auch an den Fall, den wir auch schon besprochen hatten mit der Zürcher Bezirksrichterin Simone Napolz, deren Urteilsberatung technisch aufgezeichnet worden ist. Das ist dann der klassische Tatbestand nach 179 bis StGB, die heimliche technische Aufnahme. Das ist ja jetzt genau im Fall von Pascal Schmitz nicht der Fall, weil er ja nur das, was ihm gesagt worden ist, weiterverwendet hat, es aber nicht aufgezeichnet hat, wenn ich es richtig verstehe.
Genau, und es ist auch so, also wenn man das halt erfährt, er hat das als Journalist erfahren, und weil das Verfahren auch abgeschlossen war, konnte er diesen Strafbefehl behändigen. Er hat den gekriegt und daher dann konnte er auch dem nachgehen und das verifizieren. Es ist natürlich auch so gesehen dann ein Vertrauensbruch. Also wenn ich sage, ich mache ein Porträt und verwende ich einfach etwas, was mir anvertraut wurde, aus meiner Sicht klarer Vertrauensbruch. Aber die Frage, ob das die Grenze zur Strafbarkeit überschreitet, ist dann halt eben vermutlich negativ. Also das ist vermutlich keine Strafbarkeit vorhanden und deshalb kann er das auch verwenden. Ich sage mal, als Sportjournalist wird Pascal Schmitz wohl kaum mehr ein Interview führen können mit einem Sportler, der sich irgendetwas anvertraut, weil der müsste ja dann immer davon ausgehen, dass das dann einfach verwendet wird. Also er hat sich da vermutlich auch selber geschadet als Journalist.
Also der Journalist dürfte verbrannt sein in der Hinsicht. Aber weil Sie den Strafbefehl angesprochen haben, Herr Kollege, Patrick Fischer ist gebüßt worden mit einem Strafbefehl. Dann gibt es aber doch auch zwei Dinge, nämlich zumindest das Recht auf Vergessen, vergessen werden, denn der öffentliche Strafanspruch ist ja damit erledigt, wenn die Buße bezahlt ist und er hat einen Anspruch auf Resozialisierung.
Ja, das stimmt grundsätzlich, aber es ist halt auch so, dass im Strafregister das eingetragen ist und auch diese rechtskräftigen Strafbefehle herausverlangt werden können in gewissen Fällen. Aber der Inhalt dieses Strafbefehls, der wirft einige Fragezeichen auf. Ich muss sagen, ich habe ihn nicht gesehen, ich habe nur aus den Medien erfahren, was da ungefähr gelaufen ist. Aber das Erste, was ich gelesen habe, ist, dass er die Strafe bezahlt hat. Das bedeutet auch, dass die Strafe unbedingt ausgesprochen worden ist, also nicht eine bedingte Geldstrafe mit einer Probezeit, sondern unbedingt. Und da frage ich mich schon, weil das ist eigentlich nur zulässig bei einer schlechten Legalprognose, also wenn man davon ausgeht, dass diese Person wieder eine Straftat begehen wird und man sie quasi nicht mehr einfach nur in Anführungszeichen verwarnen kann. Es ist also eigentlich nicht im Belieben, sondern man müsste diese Strafe bedingt aussprechen. Es gibt offenbar eine Vorstrafe, eine Überschreitung der Geschwindigkeit. Diese hat aber keinen ersichtlichen Zusammenhang mit dem anderen Vorhalt. Also es ist etwas ganz anderes. Und das war auch mit einem Widerrufsverfahren verbunden. Also die von der Verkehrsgeldstrafe, die da bedingt ausgefällt worden ist, die wurde widerrufen und auch unbedingt. Auch das ist höchst fragwürdig, weil die Delikte überhaupt keinen Zusammenhang haben aus meiner Sicht und das SVG-Delikt auch nichts darüber aussagt, das andere sei offenbar eine Urkundenfälschung gewesen. Dann finde ich auch die Höhe sehr fragwürdig, das ist viel zu hoch, aber auch das Delikt überhaupt. Und es wird immer von Urkundenfälschung gesprochen. Da habe ich mich mal gefragt, ja, Patrick Fischer hat ja nicht selber ein Zertifikat ausgestellt, soweit ersichtlich und durch irgendwelche KI-Videos und so auch zu erkennen, hat er sich offenbar bei einer Telegram-Gruppe dieses Zertifikat beschafft. Das heißt, er hat das nicht selber gemacht. Und hier stellt sich dann die Frage, ist das überhaupt eine Urkundenfälschung? Hat er die begangen? Da stellen sich auch noch andere Fragen. Ist das überhaupt eine Urkunde im Sinne von Artikel 110 Absatz 4 StGB? Das ist nämlich höchst strittig, ob das überhaupt eine Urkunde ist oder ob man hier nicht von Fälschung von Ausweisen ausgehen müsste allenfalls. Auch das ist eine wichtige Frage, denn Urkundenfälschung ist ein Verbrechen und Fälschung von Ausweisen ist ein Vergehen. Es wird jetzt ein bisschen technisch, aber ich sage, weil er das nicht selber gemacht hat, muss er ja irgendwie teilgenommen haben, also als Anstifter, Gehilfe oder irgendetwas. Und jetzt ist es halt so, dass man sich dann auch technisch fragen kann, kann ich eine Person, die praktisch gewerbsmäßig vermutlich diese Zertifikate anbietet, überhaupt anstiften? Kann ich bei der einen Tatentschluss hervorrufen? Weil die will das ja sowieso schon verkaufen, sage ich mal.
Das ist der Omnimodo Facturus, richtig, ja, der genau. Bereits zur Tat entschlossene.
Genau, und hier ist eben ein wichtiger Unterschied. Wenn ich die Anstiftung habe und ich kann den aber gar nicht anstiften, weil der hat schon einen Tatvorsatz, dem ist völlig egal, wem er ein Zertifikat verkauft, dann ist der Versuch nur bei Verbrechen strafbar, aber nicht bei Vergehen. Und die Urkundenfälschung ist ein Verbrechen und die Fälschung von Ausweisen ein Vergehen. Und das bedeutet, wenn man von Fälschung von Ausweisen ausgehen würde, würde eventuell sogar die Strafbarkeit ganz wegfallen. Und diese Frage ist meiner Kenntnis nach vor Bundesgericht hängig, die ist gar noch nicht entschieden. Und das scheint mir auch noch ein wichtiger Punkt zu sein. Also es gibt hier mehrere Sachen, wie gesagt, also überhaupt liegt eine Strafbarkeit vor. Als Anwalt fragt man sich, ist ein Straftatbestand erfüllt? Und hier sehe ich doch eine Angriffsfläche. Dann auch die unbedingte Ausfällung, auch das Widerrufsverfahren. Das sind alles Dinge, die aus meiner Sicht anfechtbar gewesen wären. Jetzt komme ich aber wieder zur öffentlichen Person Patrick Fischer. Das ist eben auch das Problem vermutlich gewesen, so vermute ich es, dass er als öffentliche Person eigentlich kein Interesse hatte, diesen Strafbefehl, obwohl er inhaltlich aus meiner Sicht falsch ist, anzufechten. Weil das hätte bedeutet, dass ein öffentliches Strafverfahren stattfindet und dann wäre er ja auch wieder öffentlich geteert und gefedert worden, unabhängig davon, wie das Verfahren dann ausgegangen wäre. Also ist vielleicht auch ein bisschen ein Dilemma von Personen der Öffentlichkeit, dass sie dann sich fragen müssen, schlug ich das oder nehme ich meine Rechte wahr, aber ich nehme gleichzeitig in Kauf, dass das dann halt in den Medien schon vorher breitgetreten wird. Und das wird hier vermutlich auch etwas der Fall gewesen sein.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, dann ist es das klassische Dilemma, akzeptiere ich einen möglicherweise angriffswürdigen Strafbefehl, der mir möglicherweise auch eine zu hohe Buße auferlegt, um zu vermeiden, dass das in öffentlicher Hauptverhandlung diskutiert wird?
Ganz genau, weil da ist auch ein bisschen Kritik, oder? Die Staatsanwaltschaft und Polizei, die untersuchen das, und im Strafbefehlsverfahren sind sie eben nicht nur untersuchende Behörde, sondern auch urteilende Behörde. Das heißt, sie untersuchen und sie fällen das Urteil gleich selber. Und da sind sie vielleicht auch versucht, nach Try and Error, versuchen wir es mal, machen sie irgendetwas, sagen Urkundenfälschung und gehen da mal richtig hoch rein mit der Strafe. Und in diesem Fall hat vermutlich Patrick Fischer dann das nicht angefochten, obwohl man das aus meiner Sicht, aus anwaltlicher Sicht hätte anfechten müssen, weil dann ein Strafverfahren stattfinden müsste und das wäre dann öffentlich. Also hier oder wird jetzt auf diesen Patrick Fischer losgegangen und sagt, ja, der hat sich da dieses Zertifikat geholt. Und was aus meiner Sicht auch ein bisschen untergeht, ist die große andere Frage. Also wenn man schon den Journalismus hier ein bisschen in die Pflicht nimmt, so kann man sich auch fragen, andere wichtige Dinge sind auch passiert. So wurden zum Beispiel die Verträge ja jetzt öffentlich, der Impfstoffbeschaffung, zumindest teilweise. Und dort sieht man, dass weder da eine Wirkung zugesichert wurde, noch irgendwie eine Haftung übernommen worden ist. Und das andere ist, und ich glaube, das ist in der Medienlandschaft fast gänzlich untergegangen, Apothekenketten wurden sanktioniert von Swissmedic. Die haben geworben für die Covid-Impfung mit Schütze dich und andere sinngemäß. Und da wurde zu Recht eine Anzeige gemacht und wurde gesagt, ja, also eine Fremdwirkung gibt es ja gar nicht. Und die wurden sanktioniert von Swissmedic wegen irreführender Arzneimittelwerbung, was auch richtig ist. Weil sonst muss bei jedem Medikament muss auch diese Wirkung vorhanden sein, die versprochen wird, und es ist nicht erkennbar, warum das dort nicht der Fall sein soll. Und warum bringe ich das? Das bedeutet eigentlich in der Konsequenz, dass diese Schutzkonzepte, die auf den Impfstatus abgestellt haben, für den Fremdschutz eigentlich per se sinnlos waren. Aber es scheint mir doch auch noch eine wichtige Bemerkung zu sein, dass man Ende 21 spätestens wusste, dass dieser Fremdschutz eigentlich nicht da ist. Und das Vergehen hat ja dann 2022 stattgefunden. Also das ist so ein bisschen eine große Einbettung. Ich würde nicht gerade sagen, eine Rechtfertigung dafür, sich an gewisse Vorgaben nicht zu halten, aber man könnte das durchaus auch mal durchdenken.
Und man könnte vielleicht sogar denken an eine Art von kollektiver Notwehr gegen die staatlichen Maßnahmen. Und da zitiere ich jetzt mit einem Satz Andreas Thiel, der schreibt: Der Gebrauch gefälschter Zertifikate war eine weit verbreitete, friedliche und gewaltfreie Abwehr gegen ein staatliches Verbrechen. Zitat Ende. Herr Kollege Holstein, ich danke Ihnen ganz herzlich für die rechtliche Einordnung.
Sehr gerne geschehen. Vielen Dank.
Das war unsere Sendung Der Rechtsstaat. Heute haben wir versucht, auch in stürmischen Zeiten vor den Gerichten und in der Medienlandschaft mit Winkel und Zirkel sozusagen die Orientierung zu behalten. Es gibt Entscheidungen, die uns Hoffnung geben, und es gibt solche, die uns mehr oder weniger staunend zurücklassen. Und es gibt längst Vergangenes, das auf sonderbare Weise wieder an die Oberfläche medialer Wahrnehmung gelangt. Bedenken Sie auch gerne den Kontrafunk mit Ihrer finanziellen Unterstützung der wichtigen journalistischen Arbeit. Besuchen Sie uns unter www.kontrafunk.radio. Mein Name ist Michael Moser. Auf Wiederhören im Kontrafunk.